Der Elektriker Gerald McLeese sitzt an eine Wand gelehnt im vorderen Torpedoraum des gesunkenen U-Boots USS Qualis. Voller Erwartung hält er den Atem an. Über ihm ist zu hören, wie eine Taucherglocke an der Notausstiegsluke einrastet. Er hat in seinem ganzen Leben noch kein schöneres Geräusch gehört. Seit 28 Stunden sind McLeese und seine Besatzungsmitglieder in über 70 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks gefangen. Sie frieren und haben kaum noch Luft zum Atmen. Er zittert, als er die Wolldecke fester um seine Schultern wickelt. Ein Offizier neben ihm hält eine Laterne vor sich. Die einzige Lichtquelle im Raum. McLeese sieht die Nervosität in den Gesichtern seiner Kameraden. Aber wenn alles gut geht, wird die Taucherglocke die Rettungsluke wasserdicht verschließen. Dann klettert das Rettungsteam aus der Glocke hinunter in eine kleine Kammer über dem Torpedoraum. Den sogenannten Rettungsschacht. Von dort aus können sie die U-Boot-Besatzung einzeln in die Taucherglocke heben, die sie dann zurück an die Oberfläche befördert. Eine zweite, geschlossene Luke verbindet den Torpedoraum mit dem Rettungsschacht. McLeese blickt hinauf und fragt sich, warum das so lange dauert. Doch dann lässt ein Geräusch sein Herz höher schlagen.
Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören?
Sofort ist die gesamte Besatzung des Torpedoraums auf den Beinen. Der Offizier hält seine Laterne hoch und ruft durch den Tumult hindurch.
Alles klar! Lasst uns die Fluchtluke öffnen! Langsam!
McLeese und ein weiterer Matrose greifen nach oben und beginnen das Handrad zu drehen, mit dem die Luke entriegelt wird. McLees Hände zittern vor Kälte oder Aufregung oder vor beidem. Die meiste Zeit der letzten 28 Stunden hat er nicht daran geglaubt, dass einer von ihnen überleben würde. Jetzt sind es nur noch wenige Minuten, bis sie gerettet werden. Er holt tief Luft und drückt den Griff der Luke nach unten. Und dann wird seine schlimmste Befürchtung wahr. Kaltes Meerwasser strömt durch die Luke nach unten und trifft ihn ins Gesicht. Panisch schlägt er die Luke wieder zu und steht dann keuchend und tropfend da, ohne zu wissen, was gerade passiert ist. Wurde die Rettung verpfuscht? Doch dann hört er etwas. Eine gedämpfte Stimme und eine Bewegung im Rettungsschacht über ihm. Die Luke beginnt sich erneut zu öffnen, diesmal von der anderen Seite. Wieder strömt Wasser heraus und McLeese springt erschrocken zurück. Aber es ist viel weniger Wasser als befürchtet. Nur ein paar Liter. Und einen Moment später streckt ein Matrose den Kopf durch die Luke.
Hallo Männer, mein Name ist John Mialowski und ich bin der Pilot der Rettungsglocke.
McLeese starrt den Mann verwirrt an.
Gibt es ein Leck? Wo kommt das ganze Wasser her? Ein Leck? Nein, nur etwas Restwasser aus der Glocke. Ich wollte euch nicht erschrecken.
McLeese atmet schwer aus. Er hat das Gefühl, in 10 Sekunden um 10 Jahre gealtert zu sein. Dann hört er jemand hinter sich rufen.
Warum zum Teufel hat das so lange gedauert?
Mialowski grinst über das ganze Gesicht.
Es war ziemlich viel Verkehr.
Alle lachen, sogar McLeese. Er ist immer noch durch den Wind und friert. Aber er ist auch glücklich. Er dachte, er könnte vielleicht nie wieder lachen. Dann hebt Mialowski die Hand und bittet um Ruhe.
Wir werden euch Kaffee, Suppe und Sandwiches reichen. Und dann bringen wir euch hier raus. Aber seid gewarnt. Eine solche Operation gab es noch nie. Es kann immer noch eine Menge schiefgehen.
McLeese spürt, wie sich sein ganzer Körper anspannt. In den letzten 28 Stunden hat er viel über den schicksalhaften Tag in Kansas nachgedacht, an dem er sich bei der Navy eingeschrieben hat. Er erinnert sich an die Worte des Rekrutierungsbeamten, der den U-Boot-Dienst als Sargdienst bezeichnete. Und obwohl es ihm Mut macht, dass nun die Rettungsglocke da ist, kann McLeese seine Angst davor, dass dieses U-Boot tatsächlich sein Sarg wird, einfach nicht abstellen. Ich bin Eva Bay und das ist Überleben von Wondery. Am 12. Mai 1939 sank das U-Boot USS Qualis bei einem Testtauchgang vor der Küste von New Hampshire. 26 Seeleute ertranken innerhalb weniger Minuten. Und 33 weitere waren in über 70 Metern Tiefe gefangen. Die Marine versuchte sie in einer einzigartigen Rettungsaktion zu bergen und brachte dabei ein brandneues Rettungsgerät zum Einsatz. Eine Taucherglocke. Der 3 Meter hohe Metallzylinder konnte an einer Luke außerhalb des Bootes einrasten, um die Matrosen an die Oberfläche zu bringen. Aber die Glocke war bisher nur zu Trainingszwecken eingesetzt worden und auch noch nie in einer solchen Tiefe. Es gab keinen Plan B. Die Rettungsglocke war ihre einzige Chance. Dies ist Folge 3 von 3. Der letzte Tauchgang. Der Pilot der Taucherglocke, John Mielowski, greift hinunter in den Torpedoraum und bekommt die Hand des Kochs William Isaacs zu fassen. Isaacs wird der erste Matrose sein, der in die Glocke steigt. Als das U-Boot geflutet wurde, wäre er fast ertrunken und es geht ihm immer noch ziemlich schlecht. Mielowski ergreift seine Hand und zieht. Aber Isaacs hat Mühe, sich festzuhalten. Seine Hand rutscht ab und er knallt auf den Boden. Er ist einfach zu schwach, um sich in den Rettungsschacht zu hieven. Mielowski schaut in den Raum unter ihm und beurteilt die Situation von Neuem. Die Männer sind völlig blass und sie zittern. Ihre Kleidung und Schuhe sind klatschnass und ölverschmiert. Einige sehen aus, als müssten sie sich übergeben. Wahrscheinlich wegen des Sauerstoffmangels und des hohen Kohlendioxidgehalts. Aber Mielowski hat keine Zeit zu verlieren. Mit der Taucherglocke können nur 6 Männer auf einmal gerettet werden. Sie werden also mehrere Anläufe brauchen. Und der Sauerstoffgehalt im U-Boot ist schon jetzt gefährlich niedrig. Also zeigt Mielowski auf 2 andere Matrosen. Gebt ihm eine Räuberleiter und schiebt ihn hoch. Gut so. Jetzt noch ein Stück. Ganz sachte. Isaac sieht aus, als wäre ihm peinlich, dass er Hilfe braucht. Aber es funktioniert. Er schafft es schließlich, in den Rettungsschacht zu klettern. Von dort aus hilft Mielowski ihm in die Taucherglocke. Dasselbe wiederholt Mielowski mit 6 weiteren Männern, von denen die meisten ebenfalls Hilfe brauchen. Nach 10 Minuten sind 7 Matrosen an Bord der Glocke. Mielowski verschließt alle Luken und klettert dann in die obere Kammer der Taucherglocke. Die 7 Männer starren ihn an. Noch eben sahen sie überglücklich aus. Aber jetzt kann er die Anspannung in ihren Gesichtern deutlich erkennen. Entspannt euch, Leute. Ich habe das im Training schon 1000 Mal gemacht. Die Fahrt wird ganz entspannt. Das ist schamlos gelogen. Mielowski hat die Glocke noch nie aus einer solchen Tiefe zurück nach oben befördert. Und nicht jede Fahrt verläuft entspannt und reibungslos. Aber er schenkt den Matrosen ein beruhigendes Lächeln und pfeift sogar vor sich hin, um ihnen zu zeigen, dass er ganz entspannt ist. Dann bittet er sie, sich festzuhalten. Er dreht an einem Ventil und lässt Luft in den Ballasttank, damit sie die lange Fahrt an die Oberfläche beginnen können. An Deck des Rettungsschiffs USS Falcon lehnt sich Charles Sweet Momsen über die Reling und versucht, einen Blick auf die Taucherglocke zu erhaschen. Die Glocke hat die Squalus vor einer Stunde erreicht und sollte jeden Moment wieder auftauchen. Als Marineexperte für Unterwasserrettung weiß Momsen, dass die Glocke langsam aufsteigen muss. Wenn sich das Seil, mit dem sie nach oben gezogen wird, verheddert, könnte die Glocke unter Wasser hängen bleiben. Aber das Warten ist unerträglich. Dann endlich sieht er etwas. Einen grauen Schleier im blauen Wasser. Er wird allmählich größer, bis die Spitze der Rettungsglocke die Wasseroberfläche durchbricht. Momsen beobachtet, wie 2 Matrosen die 3 Meter lange Glocke mit Rettungshaken an die Seite der Falcon ziehen. 2 weitere Matrosen öffnen die obere Luke. Einen Moment später kommt der Kopf eines Quailis-Matrosen zum Vorschein. Als die Besatzung der Falcon jubelt, spürt Momsen einen Kloß im Hals. Es ist 14 Jahre her, dass er die Leichen von Freunden identifizieren musste, die bei einem tragischen U-Boot-Unfall ums Leben gekommen waren. Seitdem kämpft er jeden Tag gegen die Bürokratie der Navy, um die Entwicklung einer angemessenen Rettungsausrüstung voranzutreiben. Es war ein langer Weg, der ihm viel abverlangt hat. Aber endlich konnte er sein Versprechen einlösen. Er hat tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, um Seeleute aus gesunkenen U-Booten zu bergen. Momsen geht zu den geretteten Seeleuten. Die Falcon-Besatzung hüllt sie in warme Decken und reicht ihnen Tassen mit dampfendem Kaffee. Momsen sieht ihre blau verfärbten Lippen und hört ihre Zähne klappern. Er reicht ihnen die Hand und sie nennen ihm ihren Namen. William Isaacs, Gerald McLeese und 5 weitere Männer. Doch so groß sich dieser Triumph auch anfühlt, jetzt muss Momsen eine schwere Entscheidung treffen. Er winkt Alan McCann herbei. Ein talentierter Ingenieur, der ihm bei der Entwicklung der Taucherglocke geholfen hat. Sie gehen ein paar Meter von der Besatzung der Falcon weg, um ungestört miteinander sprechen zu können. Dann ergreift Momsen das Wort.
Das nächste Mal möchte ich 8 Seeleute hochbringen. Die Glocke ist nur für 7 Personen plus die beiden Piloten zugelassen. Ich weiß, aber ich möchte die Dinge vorantreiben.
Mommsen erläutert seine Überlegungen. Es sind immer noch 26 Seeleute an Bord des Qualis gefangen. Bei 7 Mann pro Fahrt macht das insgesamt 4 weitere Fahrten. Mommsen und McCann wissen beide, dass die Glocke wegen der ständigen Gefahr, dass sich die Führungsdrähte verheddern, langsam und behutsam bewegt werden muss. Jeder Tauchgang dauert über 2 Stunden. Mommsen macht sich Sorgen, dass ihnen die Zeit davonläuft. Es ist bereits nach 13 Uhr und das Wetter hat sich verschlechtert. Es ist stürmisch und die See ist unruhig. Im Laufe des Tages soll es sogar noch schlimmer werden. Mommsen möchte vermeiden, dass die letzte Fahrt der Taucherglocke erst nach Einbruch der Dunkelheit und während eines schweren Sturms durchgeführt werden muss. Deshalb will er bei der nächsten Fahrt 8 Matrosen mitnehmen. Und wenn die Glocke 8 verkraftet, will er es auf den letzten beiden Fahrten mit 9 Mann versuchen. McCann nickt, aber er wirkt unruhig.
Sweet, ich kann nachvollziehen, warum Sie eine zusätzliche Fahrt vermeiden wollen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Glocke ein so hohes Gewicht tragen kann. Aber Sie wissen doch beide, dass sich mit jeder Fahrt das Risiko erhöht, dass etwas schief geht. Ein Seil kann sich verheddern, der Motor ausfallen. Vor allem, wenn der Seegang noch stärker wird.
McCann kaut auf seiner Lippe und denkt angestrengt nach. Wahrscheinlich rechnet er dieselben Zahlen durch wie Mommsen. Die Stabilität der Seile, den Auftrieb der Glocke, das Wetter. Es gibt ein Dutzend Faktoren zu berücksichtigen. Schließlich holt McCann tief Luft und nickt.
Ich denke, es ist gerade noch so möglich. In Ordnung, machen wir's.
Mommsen bedankt sich bei McCann und eilt zum Piloten der Taucherglocke. Jetzt muss er ihn noch von der neuen, riskanteren Mission überzeugen, denn Mommsen weiß, es ist ihre einzige Chance. 2 Stunden später steht Sweet Mommsen wieder an der Reling der Falcon und beobachtet, wie die Taucherglocke von ihrer zweiten Fahrt zu Squalus aufsteigt. Aber als sie aus den Wellen auftaucht, ist irgendetwas anders als beim letzten Mal. Die Glocke liegt schwer im Wasser und durchbricht kaum die Oberfläche. Die Matrosen der Falcon haben Mühe, sie mit ihren Rettungshaken zu erreichen. Mommsen tritt frustriert gegen die Reling. Mit einem 8. Besatzungsmitglied ist die Glocke zu schwer geworden. Und wenn sie schon mit 8 Matrosen zu kämpfen hat, können sie unmöglich riskieren, bei der nächsten Fahrt sogar 9 mitzunehmen. Es ist einfach zu gefährlich. Um alle Matrosen zu befreien, wird es noch 3 weitere Fahrten brauchen. Und genau das wollte er vermeiden. Mommsen sieht zu, wie die zweite Gruppe der Squalus-Matrosen aus der Glocke klettert. Wieder bricht Jubel aus. Aber Mommsen schließt sich dem Beifall nicht an. Er hat ein ungutes Gefühl. Die geretteten Matrosen bekommen wieder warme Decken und Kaffee. Mommsen wendet sich seufzend dem Meer zu. Das Wetter verschlechtert sich zusehends, was die noch bevorstehenden Rettungsversuche erheblich erschweren wird. Mommsen hört aufgeregte Stimmen hinter sich und dreht sich um. Sie kommen aus dem Pulk der geretteten Seeleute. Dann eilt ein junger Matrose der Falcon auf ihn zu. Er hat rote Haare, weit aufgerissene Augen und fuchtelt aufgeregt mit den Händen.
Sir, die Kaffeetassen. Wir haben nicht genug Tassen. Es sind 9.
Moment mal, was? Der aufgeregte Matrose atmet tief durch und beginnt von vorn. Er arbeitet in der Küche und hat den Kaffee gekocht, der den geretteten Seeleuten gereicht wird. Für den letzten Rettungstauchgang hatte er 8 Tassen vorbereitet. Aber nachdem er alle 8 Becher verteilt hatte, hatte ein Matrose immer noch keinen. Der Matrose zählte noch einmal nach. Tatsächlich. Es waren 9 Matrosen an Bord. Offenbar hatte sich im Durcheinander unter Deck eine zusätzliche Person in die Rettungsglocke gezwängt. Mommsen ist fassungslos. Er schaut zu den geretteten Seeleuten hinüber. Er zählt sie durch. Dann zählt er sie noch einmal. Es sind tatsächlich 9. Das ändert alles. Die Glocke hat soeben bewiesen, dass sie mit 9 Männern klarkommt. Bei 17 Männern, die noch unten sind, heißt das, sie können es mit nur 2 weiteren Fahrten schaffen. Mommsen ist so glücklich, dass er den rothaarigen Matrosen umarmt. Dann schaut er auf seine Uhr. 2 weitere Fahrten sollten 4 bis 5 Stunden dauern. Um 21 Uhr sollte dann auch der letzte Matrose des Squalus wohlbehalten an der Oberfläche sein. Kapitel Kapitän Oliver Nakin formt eine Räuberleiter und hilft dem letzten seiner Männer, die Fluchtluke in der Decke des vorderen Torpedoraums zu erreichen. Nakin ist der Nächste, der letzte Mann, der die Squalus verlässt, auf der vierten und letzten Fahrt der Taucherglocke. Während er darauf wartet, dass die anderen Matrosen in der Taucherglocke Platz für ihn machen, erinnert er sich, wie stolz er war, als er das Kommando über das U-Boot übernahm. Es war die beste Mannschaft, die er je hatte. Der Stolz der gesamten US-Flotte. Jetzt ist die Squalus ein riesiger Sarg auf dem Meeresgrund, in dem fast die Hälfte seiner Männer liegt. Er kann es noch immer nicht glauben. So eine schreckliche Tragödie.
Kapitän?
Nakin hört die Stimme des Piloten der Rettungsglocke. Er holt tief Luft und schaut sich ein letztes Mal um. Dann ergreift er die Hand des Piloten und bringt gerade noch genug Kraft auf, um sich hochzuziehen. In der Glocke ist es so eng, dass die Männer nahezu aufeinander sitzen müssen. Aber die Luft, die von der Oberfläche hineingepumpt wird, ist erfrischend. Während der letzten Stunden hatte Nakin Kopfschmerzen wegen der schlechten Luftqualität an Bord des Squalus. Der frische Sauerstoff macht ihn jetzt sogar etwas benommen. Der Pilot verschließt die Luke zu ihren Füßen und beginnt die Druckluft in die Ballasttanks zu pumpen, um die Glocke schwimmfähig zu machen. Dann lässt er einen Hebel einrasten und Nakin hört, wie eine Winde zu kurbeln beginnt. Sie zieht das Führungsseil ein, das sie an die Oberfläche bringen wird. Die Taucherglocke ist so voll. Es ist, als stünde man in einem überfüllten Aufzug, nur dass die Fahrt nach oben ganze 30 Minuten dauert. Die meisten seiner Männer starren entweder an die Decke oder halten die Augen geschlossen. Vielleicht beten sie. Nakin achtet hauptsächlich auf den tiefen Messer der Glocke. Trotz seiner Erschöpfung schlägt sein Herz mit jedem Meter, den sie aufsteigen, höher. Er war 36 Stunden lang in diesem U-Boot gefangen und bezweifelte, dass er die Oberfläche je wiedersehen würde. Aber bald wird er wieder an Land sein. Sie müssen nur noch 50 Meter zurücklegen, etwa ein halbes Fußballfeld. Dann hat dieser Albtraum ein Ende und er wird wieder zu Hause sein, in den Armen seiner Frau. Doch plötzlich kommt die Taucherglocke ruckartig zum Stehen. Nakin stößt mit dem Matrosen neben ihm zusammen. Er sieht, wie der Pilot zum Telefon greift, um sich mit den Kollegen an der Oberfläche zu beraten.
Ja, Sir. Ja, ich bringe Sie runter.
Der Pilot nickt. Dann legt er auf und richtet sich an seine Passagiere.
Wir werden die Glocke wieder ein paar Meter absenken. Wahrscheinlich hat sich irgendwo ein Seil verheddert.
Nakin kann nicht anders, als wieder auf den Tiefenmesser zu schauen. Der Wert steigt von 50 auf 53 Meter, dann auf 55. Er weiß, dass es nur vorübergehend ist, aber es schmerzt ihn trotzdem, dass sie sich in die falsche Richtung bewegen. Schließlich stoppt der Pilot das Absenken und dann beginnen sie wieder aufzusteigen. Doch sie kommen ein weiteres Mal zum Stehen. Der Pilot flucht.
Moment, ich werde uns wieder herunterlassen.
Aber als er versucht, die Glocke herunterzulassen, passiert nichts. Der Motor läuft, aber die Glocke bewegt sich weder hoch noch runter. Nakin sieht zu, wie der Pilot nochmals das Telefon abnimmt. Sein Gesichtsausdruck ist ernst.
Ja, Sir. Nein, Sir. Okay, ich habe verstanden.
Der Pilot legt auf und wendet sich an die Besatzungsmitglieder.
Es tut mir leid, Leute. Es scheint, als ob sich eines der Seile verheddert hat.
Nakin meldet sich zu Wort.
Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass wir im Moment weder nach oben noch nach unten gehen können. Wir sitzen fest.
Nakin tauscht besorgte Blicke mit seiner Mannschaft aus. Er will etwas sagen, um sie aufzumuntern, aber ihm fehlen die Worte. Es war eine große Erleichterung, so viele seiner Männer in Sicherheit zu wissen und selbst beinahe entkommen zu sein. Aber jetzt sitzen sie wieder in der Falle. Und dieses Mal gibt es keinen Rettungsplan. Wenn es ihnen nicht gelingt, die Taucherglocke wieder in Gang zu bringen, könnten sie alle verloren sein. Francis Nakin schenkt sich ein Glas Rotwein ein und stürzt sich auf den dampfenden Lasagneteller vor ihr. Der erste Bissen schmeckt himmlisch und sie schließt die Augen, um den Moment zu genießen. Ihre Freundin hat sie zum Abendessen eingeladen, eine nette Geste nach einem nervenaufreibenden und anstrengenden Tag. Am Nachmittag berichteten die bereits geretteten Seeleute, wer unter Deck ertrunken war. Als die Nachricht die Ehefrauen erreichte, sah Francis, wie mehrere von ihnen weinend zusammenbrachen. Sie verbrachte den ganzen Nachmittag damit, sie zu trösten, so gut sie konnte. Frances weiß, dass ihr Mann Oliver als Kapitän der Letzte sein wird, der die Squalus verlässt. Aber die Navy hat ihr gesagt, dass die Rettung gut vorangeht. Sie muss nur noch ein paar Stunden des Wartens überstehen. Dann wird sie ihren Mann endlich wiedersehen können. Während des Essens klingelt das Telefon im Nebenzimmer. Ihre Freundin steht auf und meldet sich mit einem fröhlichen Hallo. Aber dann wird ihre Stimme plötzlich leise. Und Frances kann nicht verstehen, was sie sagt. Frances beschließt, sich nichts dabei zu denken. Doch dann, nach dem Abendessen, klingelt das Telefon wieder. Ihre Freundin spricht wieder leise in den Hörer. Als sie zurückkommt, sieht sie besorgt aus. Frances spürt, wie ihr das Blut in den Adern gefriert.
Wer ruft denn ständig bei dir an? Nur meine Mutter, sie wollte fragen, wie es uns geht.
Aber ihre Freundin vermeidet jeglichen Blickkontakt. Frances hakt nach.
Bitte sag mir einfach die Wahrheit. Ist es die Squalus?
Nein, also, ja. Aber es ist bestimmt alles in Ordnung. Frances spürt Panik in sich aufsteigen.
Was ist denn los? Geht es um Oliver?
Es dauert eine weitere Minute, bis sie die Wahrheit aus ihrer Freundin herausbekommt. Unmittelbar danach schnappt sich Frances ihre Handtasche und rennt zur Tür. Sie hat gerade erfahren, dass die letzte Fahrt der Taucherglocke mit ihrem Mann an Bord in eine möglicherweise tödliche Sackgasse geraten ist. Sweet Momsen knallt das Telefon auf die Gabel, das mit der Taucherglocke verbunden ist. Er steht auf dem Deck der USS Falcon und starrt auf die dunkle See. Sein Atem bildet sichtbare Wölkchen in der kalten Nachtluft. Er hat mit dem Piloten der Taucherglocke, John Mialowski, gesprochen und ist mit ihm Schritt für Schritt verschiedene Manöver durchgegangen, um die Glocke zu befreien. Er hat Luft aus den Ballasttanks gelassen, verschiedene Motoren ein- und ausgeschaltet und die Glocke sogar hin und her schwanken lassen. Aber nichts hat funktioniert. Das verdammte Ding steckt fest. Momsen schaut zu Ingenieur Alan McCann, der ihm bei der Fehlersuche hilft.
Wir müssen einen Taucher zum Deck der Squalus schicken. Um was zu tun? Um das Seil, das mit der Taucherglocke verbunden ist und sich verheddert hat, durchzuschneiden. Dann können wir die Glocke von Hand hochziehen.
Die Taucherglocke ist mit zwei Seilen verbunden. Das eine, das sogenannte Bergungsseil, verläuft zwischen der Glocke und der USS Falcon. Das andere, das Niederhullseil, verläuft zwischen der Glocke und der Squalus. Solange die beiden Seile zusammenarbeiten, funktioniert das Heben und Senken der Glocke wie die Bedienung eines Aufzugs. Aber jetzt, wo sich das Niederhullseil verheddert hat, lässt sich die Glocke nicht mehr bewegen. Das sicherste Vorgehen wäre, das Seil von der Oberfläche der Squalus zu lösen. Aber McCann ist gegen diese Idee.
Sweet, wir können nachts keinen Taucher darunter schicken. Die Sichtweite wird gegen Null gehen.
Momsen richtet sich auf und sieht McCann mit festem Blick an.
Mir ist das Risiko bewusst. Aber meine Männer sind die Besten. Ich vertraue ihnen. Okay, gut. Aber selbst wenn wir das Seil unten durchschneiden, glauben Sie wirklich, dass wir die Glocke allein am Bergungsseil hochziehen können? Wird das Seil das Gewicht der Glocke mit einem zusätzlichen Mann an Bord halten? Es wird halten müssen.
Er kann sehen, dass McCann mit dieser Antwort nicht zufrieden ist. Aber er hat keine bessere Idee. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie müssen einen Taucher runterschicken und auf das Beste hoffen. Walter Squire schaltet die Stirnlampe an seinem Taucheranzug ein und blickt dann in das dunkle Wasser um ihn herum. Er weiß, dass er sich dem Grund und der Squalus nähern soll. Aber nachts, in dieser Tiefe, kann er nicht viel mehr erkennen als hin und wieder einen vorbeischwimmenden Fisch. Squire ist einer der besten und kräftigsten Taucher der Marine. Sweet Momsen hat ihn für die schwierige Aufgabe ausgewählt, das verhedderte Niederhullseil zu durchtrennen. Und dann kann sich die Taucherglocke hoffentlich wieder in Bewegung setzen. Squire dehnt seine Hände, um sie beweglich zu halten. Sein sperriger Anzug wiegt fast 100 Kilo und ist schwer zu tragen. Der Helm besteht aus einer Metallkugel mit einem einzigen runden Glasauge, nicht viel größer als ein Guckloch. Squire ist dankbar für die neumodische elektrische Unterwäsche in seinem Anzug. Als sie anfängt zu funktionieren, spürt er die Wärme, die seinen Körper umhüllt. Als er tiefer steigt, hört Squire Momsens Stimme durch eine Telefonleitung, die mit seinem Helm verbunden ist.
Welcher Tag ist heute, Squire?
Mittwoch.
Wer ist der Präsident?
Franklin Roosevelt.
Momsen testet Squires geistige Schärfe, um sicherzustellen, dass er nicht an einer Stickstoffnarkose leidet. Dieser Zustand tritt bei Tiefseetauchern auf, wenn sie Luft unter extrem hohem Druck einatmen. Eine leichte Stickstoffnarkose kann dazu führen, dass es wirkt, als wäre der Taucher betrunken. Im schlimmsten Fall kann sie zu Halluzinationen und sogar zu Blackouts führen. Ein paar Minuten später landet Squire auf dem inzwischen verlassenen U-Boot. Er fängt an, über das Deck zu stapfen. Aber seine dicken Metallstiefel sind schwer und der Wasserdruck ist beängstigend. Es ist, als würde man gegen eine starke Strömung anlaufen. Squire spürt, wie sein Geist träge wird. Das sind erste Anzeichen einer Stickstoffnarkose. Und sobald sie einsetzt, weiß er, dass er nur noch wenige Minuten Zeit hat, bevor es so schlimm wird, dass er das Bewusstsein verliert. Wieder ertönt Momsens Stimme.
Erklären Sie mir, was Sie da tun.
Ich laufe auf dem Deck entlang. Ich suche nach dem Seil, das ich durchtrennen soll.
Squire kommentiert jeden Schritt. So kann er sich besser konzentrieren, während er gegen die Narkose ankämpft. Schließlich erreicht er die Luke, an der das Seil befestigt ist.
Ich greife nach meiner Drahtschere, ich werde das Seil durchtrennen.
Er versucht, die große, schwere Schere zu greifen, die wie eine Gartenschere aussieht. Aber das ist gar nicht so leicht. In seinen Handschuhen fühlt er sich so ungeschickt wie mit Ofenhandschuhen. Es dauert, bis er sie endlich zu fassen bekommt. Er verliert Zeit. Zeit, die er nicht hat.
Ich setze die Schere an das Seil. Ich drücke die Schere zusammen.
Das Stahlseil ist dick. Dicker als ein Daumen. Es besteht aus mehreren einzelnen Strängen. Er verändert die Position seines Körpers, um mehr Hebelkraft zu haben. Aber bei jedem Schnitt reißen nur ein paar Stränge. Er fühlt sich jetzt schon erschöpft, obwohl das Seil noch nicht mal zur Hälfte durchtrennt ist. Er hört die Stimme von Momsen.
Squire, reden Sie weiter. Was ist los?
Squire sieht schwarze Ringe vor den Augen. Sie schränken seine Sicht ein. Er fühlt sich betrunken.
Ich kann das Seil nicht durchtrennen.
Doch, das können Sie. Nehmen Sie einen Strang nach dem anderen.
Strang nach dem anderen nicht. Werde das Seil durchschneiden.
Squire blinzelt einige Male, um seinen Blick zu fokussieren. Dann drückt er die Schere fest zusammen.
Ich schneide das Seil durch.
Aber die Erschöpfung ist überwältigend. Die Schere gleitet ihm fast aus den Fingern.
Squire, reden Sie mit mir. Konzentrieren Sie sich auf das Seil.
Ich schneide das Seil durch.
Er reißt sich zusammen. Und mit letzter Kraft drückt er noch einmal zu. Zu seiner Linken bewegt sich plötzlich etwas, als sei es lebendig. Squire taumelt erschrocken einen Schritt zurück. Er richtet seine Stirnlampe aus und fokussiert seinen Blick. Es ist nur die Taucherglocke. Die Mannschaft oben in der Falcon hat sie heruntergelassen, um das Seil zu lockern. Und jetzt schwingt die Glocke frei über ihn. Er hat es geschafft. Er spürt einen Anflug von Erleichterung, als er Momsen die Nachricht zuflüstert. Dann schließt er die Augen. Das Letzte, was er spürt, ist ein Ruck an seiner Rettungsleine, als er zurück an die Oberfläche gezogen wird. Pilot John Mialowski reibt sich die Hände, um warm zu werden, während sein Blick über die verschiedenen Instrumente und Messgeräte im Inneren der Taucherglocke schweift. Weit über ihm an der Oberfläche dreht die Besatzung der Falcon die Kurbel einer Seilwinde und befördert die Glocke sanft nach oben, 1,5 Meter pro Minute. Mialowski hält Sweet Momsen über das Telefon der Rettungsglocke auf dem Laufenden. Aber abgesehen von der klirrenden Kälte gibt es wenig zu berichten. Mialowski hat die Glocke bei 3 von 4 Tauchgängen gesteuert. Jetzt ist er erschöpft. Er wirft einen Blick auf den Tiefenmesser und jubelt lautlos in sich hinein. Sie nähern sich dem Ziel. Doch einen Moment später hört er ein dumpfes Knacken von oben. Dann mehrere weitere Schnappgeräusche. Jedes Mal wackelt die Glocke leicht. Mialowski wendet sich über das Telefon an Momsen.
Haben Sie das gehört?
Wir gehen der Sache nach. Bleiben Sie dran.
Über das Telefon hört Mialowski Schreie an der Oberfläche. Es klingt chaotisch. In der Glocke ist es ruhig, aber die Stimmung ist angespannt. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Selbst Kapitän Nakin sieht verunsichert aus. Mialowski hört Momsen wieder in der Leitung.
Schlechte Nachrichten. Einzelne Stränge des Rückholseils reißen.
Mialowski läuft ein Schauer über den Rücken. Das Stahlseil ist das Einzige, was sie davor bewahrt, in die Tiefe zu stürzen. Mommsen erklärt, dass die Belastung durch die zusätzlichen Männer in der Glocke zu groß für das Seil war. Ein einziger Strang, etwa so dick wie eine Gitarrensaite, ist alles, was sie noch oben hält. Mialowskis Gedanken sind voller Horrorszenarien. Wenn dieser einzelne Strang reißt, wird die Taucherglocke wie ein Stein sinken. Das könnte die Strom-, Telefon- und Luftkabel in der Decke der Glocke herausreißen und riesige Löcher hinterlassen. Das Wasser würde hineinströmen und die Männer im Inneren würden innerhalb von Minuten ertrinken. Die nächsten Worte gehen Mialowski schwer über die Lippen.
Was? Was sollen wir tun, Sir?
Füllen Sie Ihre Ballasttanks mit Wasser. Dann lassen wir Sie auf den Grund hinunter.
Zurück auf den Grund? Was ist, wenn wir da unten im Schlamm stecken bleiben?
Das ist ein Risiko, ja. Aber wir können nicht zulassen, dass das Seil reißt. Wir werden einen weiteren Taucher hinunterschicken, um ein dickeres Seil zu befestigen.
Mialowski versucht, die Fassung zu bewahren, als er auflegt. Als Verantwortlicher für die Taucherglocke muss er Zuversicht ausstrahlen. Er wendet sich an die Männer an Bord.
Es gibt keine bessere Möglichkeit, Leute. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Wir müssen zurück auf den Meeresgrund absinken und abwarten.
Die Matrosen sehen verzweifelt aus und Mialowski geht es genauso. Aber er hat keine andere Wahl. Er lässt Wasser in die Ballasttanks, um die Glocke schwerer zu machen. Bald schon sinken sie wieder und mit ihnen die Nadel auf dem Tiefenmesser. Mit jedem Meter Richtung Meeresboden sinkt auch Mialowskis Stimmung. Auf dem Deck der Falcon beobachtet Sweet Mommsen, wie ein medizinisches Team einen seiner Taucher in eine Dekompressionskammer führt. Er schüttelt den Kopf. Nachdem Walter Squire es gerade noch in einem Stück zurückgeschafft hat, haben zwei andere Taucher beim Versuch, die Insassen der Taucherglocke zu retten, das Bewusstsein verloren und wurden mit schweren Symptomen der Taucherkrankheit zurück an die Oberfläche geholt. Beiden ist es nicht gelungen, ein neues Kabel an der Taucherglocke zu befestigen, die nun auf dem Meeresgrund liegt. Die letzten Mitglieder der Squalus-Besatzung sind noch immer nicht an die Oberfläche zurückgekehrt. Mommsen schaut auf und sieht Alan McCann auf sich zukommen.
Ich denke, wir sollten nicht riskieren, einen weiteren Taucher hinunterzuschicken. Sie haben recht. Ich denke, unsere einzige Möglichkeit ist jetzt, den Ballast abzufeuern, um die Glocke leichter zu machen.
Durch das Abfeuern des Ballasts wird das Wasser mit Druckluft aus den Ballasttanks gedrückt. Dadurch wird die Glocke leichter, sodass das letzte verbliebene Seil beim Einholen weniger belastet wird. Aber es ist ein riskantes Manöver. Wenn die Glocke nicht gesteuert wird, bewegt sie sich unkontrolliert. McCann schaut Mommsen skeptisch an.
Glauben Sie, dass das funktionieren wird? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Sie vielleicht?
McCann schüttelt den Kopf. Mommsen macht sich auf den Weg zum Telefon, um Mialowski in der Taucherglocke anzurufen. Doch als er den Hörer abnimmt, hört er die Männer zu seiner Überraschung unten singen.
Old MacDonald had a farm, hi-ya-hi-ya-ho. Old MacDonald had a farm.
Mialowski? Hallo?
Hier, Sir. Wir singen nur, um uns die Zeit zu vertreiben. Das muntert uns auf.
Wenn's hilft, sehr gut.
Mommsen erläutert den neuen Plan. Er braucht Mialowski, um in regelmäßigen Abständen kleine Luftstöße aus den Drucklufttanks der Glocke in die Ballasttanks zu leiten. Mit jedem Luftstoß wird der Auftrieb der Glocke allmählich stärker werden. Und sie wird teilweise von selbst aufsteigen. In der Zwischenzeit werden Mommsen und mehrere andere Männer auf der Falcon das dünne, zerbrechliche Seil vorsichtig von Hand nach oben ziehen. Zentimeter für Zentimeter wird die Glocke an die Oberfläche steigen. Es klingt einfacher, als es ist. Mommsen kennt das Risiko. Wenn Mialowski die benötigten Luftstöße falsch einschätzt und zu langsam ist, könnte der verbleibende Draht reißen und die Glocke würde mit voller Wucht auf dem Meeresboden krachen. Nachdem Mommsen den Plan erläutert hat, stellt er Mialowski die entscheidende Frage.
Können Sie den Ballast manövrieren? Sie müssen dabei extrem genau arbeiten. Es darf kein Fehler passieren.
Eine lange Pause entsteht. Er kann sich Mialowskis schmales Gesicht vorstellen, wie er über das Problem nachdenkt und die Risiken abwägt. Dann hört er den Piloten lachen.
Ich habe wohl keine Wahl. Versuchen wir es.
Mommsen wünscht ihm Glück und legt auf. Er kennt Mialowski seit Jahren. Er ist der Pilot, dem er am meisten vertraut. Wenn jemand das durchziehen kann, dann er. Und doch fragt sich Mommsen, ob er Mialowski jemals lebend wiedersehen wird. Es ist Mitternacht am 25. Mai, 39 Stunden nachdem die USS Qualis gesunken ist. Der Pilot der Taucherglocke, John Mielowski, dehnt seine taub gefrorenen Finger. Dann greift er das Metallrad, das die Drucklufttanks steuert. Er bittet die anderen, sich festzuhalten. Er will keine Verletzten, falls die Glocke ins Schlingern gerät. Dann dreht er das Rad und wartet, bis sich die Glocke hebt. Nachdem Mielowski die Glocke auf den Meeresboden gesenkt hatte, steckte sie tief im klebrigen Schlamm. Die Schlammschicht ist so dick, dass sie die Glocke am Boden festhält. Mielowski versucht, genug Druckluft in die Ballasttanks zu blasen, um die Glocke frei zu bekommen. Dann kann Mommsens Mannschaft die Glocke am letzten verbliebenen Draht nach oben ziehen. Aber als Mielowski das Rad dreht und Luft in den Ballasttank bläst, passiert nichts. Die Glocke bewegt sich nicht. Mielowski ruft Mommsen an der Oberfläche an.
Wir stecken noch immer fest. Ich denke, wir sollten etwas auf die Tube drücken, mit einem Luftstoß von 15 Sekunden.
So lange? Wenn sie über das Ziel hinausschießen, wird die Glocke außer Kontrolle geraten.
Mielowski ist sich dieser Gefahr bewusst. Wenn zu viel Luft in den Ballasttanks ist, schießt die Glocke unkontrolliert nach oben. Sie könnte sich sogar drehen oder an der Oberfläche mit einem der Rettungsschiffe zusammenstoßen. Aber Mielowski verteidigt seinen Plan.
Sir, Sie müssen mir vertrauen. Ich habe jahrelange Übung mit dieser Glocke. Ich weiß, dass ich sie unter Kontrolle halten kann. Außerdem haben wir keine andere Wahl.
Mielowski hört die Stille in der Leitung. Er weiß, dass Mommsen alle Gefahren abwägt.
Okay, John. Enttäuschen Sie mich nicht.
Das werde ich nicht, Sir.
Mielowski legt auf, dann greift er wieder zum Lenkrad.
Festhalten, Männer!
Als der Luftstrom endet, spürt Mielowski, wie die Glocke zu steigen beginnt. Es funktioniert. Doch dann kippt die Glocke heftig zur Seite. Mielowski stößt mit dem Mann neben ihm zusammen. Er versucht, sich irgendwo festzuhalten und macht sich auf das Schlimmste gefasst. Nach einigen Sekunden wird die Glocke langsamer und kommt zum Stillstand. Mielowski schnappt erleichtert nach Luft. Sie werden nicht an die Oberfläche schießen. Jubelnd ruft er Mommsen an, um ihm die gute Nachricht zu überbringen. Mommsen gratuliert ihm, aber sie sind noch nicht über dem Berg. Er erinnert Mielowski daran, dass die Taucherglocke immer noch mit einem einzigen Strang des Stahlseils an die Oberfläche gezogen werden muss. Und Mielowski muss weiterhin durch die Luftstöße für Auftrieb sorgen, um die Belastung des Seils gering zu halten. Er muss die Glocke Zentimeter für Zentimeter nach oben führen. Und wenn das Tempo nicht genau richtig ist, kann das Manöver immer noch in einer Katastrophe enden. Sweet Mommsen greift nach dem Rückholseil und zieht vorsichtig daran. Ein Zug nach dem nächsten. Ein Dutzend Männer stehen hinter ihm an Deck der Falcon und alle ziehen mit ihm. Hin und wieder ruft Mommsen ihnen Befehle zu.
Ruhig und gleichmäßig, Männer. Zieht weiter. Und stopp! Sagt der Taucherglocke, sie soll etwas mehr Ballast abwerfen, das Seil ist zu straff.
Wie durch ein Wunder hält das Kabel noch, aber es ist jetzt fast komplett durchgescheuert. Ein einziger kräftiger Zug könnte es zerreißen und die Glocke in die Tiefe stürzen lassen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Drahtseilakt. Mommsen weiß, dass der Pilot John Mielowski in der Tiefe seinen eigenen Balanceakt vollführt. Er muss der Glocke gerade so viel Auftrieb geben, dass die Spannung am ausgefransten Draht nachlässt, aber nicht so viel, dass die Kapsel zu schnell nach oben schießt. Hier an der Oberfläche überprüft Mommsen die Belastung des Drahts genau mit seinen eiskalten, fast tauben Fingerspitzen. Er traut sich kaum zu atmen. Eine ganze halbe Stunde lang ziehen sie das Kabel Zentimeter für Zentimeter ein. Der Druck, der auf ihm lastet, ist unerträglich. Schließlich hört er das Geschrei seiner Kameraden. Mommsen schaut auf und sieht die Spitze der Glocke durch die dunkle Wasseroberfläche ragen. Marinetaucher springen ins Wasser, um die Glocke mit einer weiteren Leine zu sichern. An Deck bricht Jubel aus. Mommsen spürt, wie seine Schultern schlaff werden. Die ganze Anspannung fällt von ihm ab. Alle 33 der überlebenden Männer haben es an die Oberfläche geschafft. Es ist der wichtigste Moment seines Lebens. Und er ist zu erschöpft, um ihn wirklich genießen zu können. Mommsen sieht, wie die letzten Matrosen aus der Taucherglocke steigen. Der letzte von ihnen ist Kapitän Oliver Nakin. Als er die Falcon betritt, sammelt Mommsen seine Kräfte, strafft die Schultern und geht zu ihm.
Willkommen an Bord, Oliver. Ich bin verdammt froh, an Bord zu sein.
Nakin grinst, als sie einander die Hände schütteln. Dann begeben sich die beiden Männer zur Steuerkabine, um Wind und Kälte zu entfliehen. Die Tortur ist endlich vorbei. Oliver Nakin wankt einen Steg hinunter ans Ufer. Es ist fast 2 Uhr morgens und seine Beine zittern vor Erschöpfung. Er hält sich an der Reling fest und schaut in die Menge, die sich vor dem Schiff versammelt hat. Dann sieht er sie, seine Frau Frances. Sie sieht wunderschön aus. Er reißt seine Hand nach oben und winkt. Er wird von einem Fotografen geblendet, der ihm eine Kamera ins Gesicht hält. Dann runzelt der Fotograf die Stirn und sieht ihn an.
Ach, ich glaube, die Aufnahme ist misslungen. Können Sie noch einmal winken?
Geh mir aus dem Weg, verdammt. Nakin schiebt sich an dem Fotografen vorbei und stößt ihn zur Seite. Die Menge teilt sich, als Nakin auf Frances zugeht. Sie läuft auf ihn zu und schlingt ihre Arme um ihn. Er kann ihre Tränen auf seiner Schulter spüren. Sie lösen sich aus der Umarmung und sehen sich an. Der Moment kommt ihm unwirklich vor. Nakin neigt sich zu ihr.
Gib mir einen Kuss.
Doch Frances zögert.
Nicht, wenn die Fotografen dabei sind. Zum Teufel mit ihnen. Komm her.
Diesmal kommen die Fotografen zum Zug. Aber Nakin ist das egal. Es ist der innigste Kuss ihres Lebens. Nakin nimmt die Hand seiner Frau und sie machen sich auf den Weg. Er will unbedingt nach Hause und seine Kinder umarmen. Doch nach ein paar Schritten bleibt er stehen. Er hat die Ehefrauen der Männer entdeckt, die es nicht lebend aus der Squalis geschafft haben. Sie stehen etwas abseits, weinen und schauen zu ihm. Frances flüstert ihm etwas zu.
Einige von ihnen wollen einfach nicht glauben, dass ihre Ehemänner es nicht geschafft haben. Sie kamen heute Abend hierher und hofften auf ein Wunder.
Aber es gab kein Wunder. Sie alle sind jetzt Witwen. Es zerreißt Nakin das Herz. Er geht zu ihnen und begrüßt sie. In seinen Augen bilden sich Tränen. Er ist stolz auf alles, was er getan hat, um die 33 Überlebenden zu retten. Aber niemals wird er die 26 tapferen Männer vergessen, die an Bord der USS Squalis gestorben sind. Die Bergung der Besatzung der USS Squalis war die tiefste und gefährlichste U-Boot-Rettung, die je gelungen ist. Der Einsatz einer Taucherglocke hat den U-Boot-Dienst seitdem erheblich sicherer gemacht. Noch immer sterben viele Seeleute bei U-Boot-Unfällen. Aber dank der Taucherglocke haben die Menschen zumindest eine reelle Chance, lebend herauszukommen. Ein Modell der Taucherglocke von Mommsen und McCann ist auch heute noch im Einsatz. Die Squalis blieb nicht lange auf dem Meeresgrund. Um die Leichen der toten Seeleute zu bergen, beschloss die US-Marine, das Schiff an Land zu bringen. Die Bergungsarbeiten erforderten 640 Tauchgänge in einem Zeitraum von mehreren Monaten. Die erforderlichen Seile, Kabel und Auftriebskörper mussten angebracht werden. Wieder verloren mehrere Taucher fast ihr Leben. Doch am 13. September 1939, 113 Tage nach ihrem Untergang, wurde die Squalis schließlich an die Oberfläche gehoben. Die Marine renovierte sie und taufte sie in Sailfish um. Das U-Boot wurde schließlich in die Pazifikflotte aufgenommen. Die Sailfish war im Zweiten Weltkrieg häufig im Einsatz und versenkte mehrere japanische Schiffe, darunter sogar ein Flugzeugträger. Unglaublicherweise waren 4 Besatzungsmitglieder der Sailfish Veteranen der Squalis. Einer dieser 4 war der Elektriker Gerald McLeese, der an insgesamt 10 Kampfeinsätzen teilnahm. McLeese blieb bis 1956 bei der Marine und starb 2004. Er wurde 90 Jahre alt. Der Taucherglockenpilot John Mialowski wurde für seinen Einsatz mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. Dies ist die höchste militärische Auszeichnung der Vereinigten Staaten, die nur selten jenseits von Kampfhandlungen verliehen wird. Charles Sweet Mommsen wurde trotz seiner früheren Machtkämpfe mit der Marineverwaltung selbst zum Helden. Im Zweiten Weltkrieg kommandierte er U-Boot-Staffeln und war Kapitän eines Schlachtschiffs. Er starb am 25. Mai 1967 an Krebs. genau 28 Jahre nach der Squalus-Mission. Ein Untersuchungsgericht der Marine führte den Untergang der Squalus auf einen technischen Fehler zurück. Das U-Boot wurde geflutet, weil sich zwei Lufteinlassrohre während des Testtauchgangs unerklärlicherweise geöffnet hatten. Offiziell sprach das Gericht Oliver Nakin von jeglichem Fehlverhalten frei. Dennoch wurde er seit dem Untergang der Squalus nur noch auf Überwachungsschiffen eingesetzt und hat zu seiner großen Enttäuschung nie wieder auf einem U-Boot gedient. Er stieg bis zum Rang eines Konteradmirals auf, bevor er in den 50er Jahren in den Ruhestand ging. Er starb 1989. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das U-Boot Squalus Sailfish als Altmetall verkauft. Die Marine behielt nur den Kommandoturm, der sich heute in einem Park in Kittery, Maine befindet. Er steht dort als Denkmal für die größte U-Boot-Rettung in der Geschichte. Das war die letzte Folge unserer Serie U-Boot-Rettung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir die Bücher The Terrible Hours von Peter Mas und Back from the Deep von Carl Laveau. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Eva Bay. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Christian Dittloff hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Stefan Galler gemacht. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.